FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, der FC hat eine Menge geliefert an Informationen, an Material, über das wir natürlich heute reden müssen. Eigentlich sind wir ja außerhalb der Saison, da wollten wir eigentlich ein bisschen Pause machen. Geht beim FC nun mal nicht, ist so. Und ich begrüße gleich meine Gäste und freue mich ganz besonders vom Kölner Express, Jürgen Kemper. Hallo Jürgen.
Hallo, danke für die Einladung.
Immer gerne und immer gerne natürlich auch Julian Witze von der WAZ heute, unser Co-Host, natürlich auch wieder anwesend. Hallo Julian.
Ja, schön, mit euch zu quatschen und Ralf Friedrichs auch wieder gut erholt. Voller Tatendrang mit dabei, ne?
Ja, mehr oder weniger, ne? So, ja, ich hab ja gestern
im Rahmen deiner Möglichkeiten.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Nein.
Wie es mir noch möglich ist.
Genau.
Ich habe ja gestern schon auf Facebook geschrieben, ne? So von wegen, ich habe den Kühen beim Grasen zugeschaut. Das war sehr inspirierend, aber ich habe es auch mal probiert. Gras wird überschätzt. Gut, das aber nur am Rande. Lass uns einfach über den FC reden. Und da ist ja dann heute Morgen, ich bin gestern ein bisschen früher ins Bett gegangen, war ein Fehler, habe ich wieder festgestellt. Der FC hat dann noch eine Nachricht rausgejagt, irgendwann zwischen Mitternacht und 12:30, glaube ich, kam die Nachricht, dass der Vorstand oder der Vorstandsvorschlag des Mitgliederrats heute letztendlich dann auch namentlich präsentiert wurde. Das ist der Vorstand um einen Herrn Stobbe, Jörn Stobbe. Hast du ihn vorher gekannt und hast du eine Meinung dazu?
Nein.
Hast du nicht. Wunderbar.
Nächstes Thema.
Also ja gut, den Brief habe ich natürlich auch gelesen und ja. Ich fand auch starker Zeitpunkt. Also ich glaube, da war es nicht nur du im Bett, sondern auch die meisten anderen. Generell, ich meine, da werden wir jetzt ja gleich auf die Namen eingehen. Ja. Aber was ich dann gelesen habe, dieses ganze Profil, was man auch vorher gesagt hat, wonach man sucht, finde ich, ist das so eine Dreierkonstellation, die als solches schon Sinn ergibt und viele Sachen und Expertisen abdeckt, die man, glaube ich, braucht, um so einen Vorstand bekleiden zu dürfen.
Okay.
Würde ich sagen.
Also ohne, der erste Eindruck, kann man
genau,
sagen.
Genau. Also
ohne ins Detail zu gehen.
Ja, mehr, genau. Also mehr als die kleinen Steckbriefe habe ich jetzt nicht gelesen von den dreien.
Ja, ja.
Der Name Sobek, klar, den hat man schon mal irgendwie gehört und aufgeschnappt. Der war ja auch schon mal beim FC. Ja, aber sonst...
Ja, vielleicht noch kurz zur Einordnung, damit ihr Bescheid wisst, die PK, da geht der Jürgen gleich hin, wir zeichnen um 10.45 Uhr auf und dementsprechend ist unsere heutige Ausgabe vor dieser Pressekonferenz, wo die drei sich persönlich vorstellen werden.
Genau.
Du bist schon neugierig und hast schon Fragen auf der Latte?
Ich bin sehr neugierig. Mich wundert so ein bisschen, weil wir es ja gerade angesprochen haben, der Zeitpunkt, wie ihr gerade gesagt habt.
Ja.
Warum veröffentlicht man sowas um 0 Uhr oder 0.30 Uhr? Wenn man irgendwie überzeugt von seinen Kandidaten ist, dann möchte man doch möglichst eine breite Masse mit erreichen und nicht erst irgendwie am nächsten Morgen, oder?
Also wie seht ihr das? Man könnte natürlich jetzt die Vermutung äußern, wir bewegen uns klar im Reich der Spekulation, dass da kurzfristig vielleicht jemand auch ausgetauscht wurde.
Vielleicht, ja.
Weil es war ja mal ein anderer Name, Jörn Stobbe war als Name nicht im Portfolio, da war der Kollege Würst.
Kollege Würst, den wir gespielt hatten, die beiden anderen hatten wir ja richtig, die hatten wir schon angekündigt. Und Stoppe kommt dann doch schon sehr überraschend.
Ja.
Und offenbar auch kurzfristig vielleicht sogar.
Zumal, ich werde jetzt mal die Namen kurz vorlesen. Ihr werdet es ja wahrscheinlich bis heute Abend, bis das online ist, alle schon gelesen haben. Irgendwo Jörn Stoppe ist 59, war jahrelang auch bei den in den FC-Gremien aktiv, war Aufsichtsratmitglied, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KGaA und ist ein Immobilienmanager. Und hat also Finanz- und Immobilienexpertise, also steht für strukturelle Klarheit. Dann haben wir Professor Dr. Ulf Sobek, hat Julian gerade schon gesagt, hochqualifizierter Sportwissenschaftler, ist beim DFB, hat die A-Lizenz, also da kommt auch ein bisschen sportliches Wissen mit rein. Und zu dritt, der dritte im Bund ist Dr. Jörg Alvermann, Fachanwalt für Sportrecht und Steuerrecht. Ich will jetzt nicht tief ins Detail gehen. Die erste Frage, die du auf den Lippen gleich hast, hast du schon eine?
Was ist mit Offenbach?
Das wäre nämlich auch meine gewesen. Ja, er war oder ist sogar noch im Aufsichtsrat von Kickers Offenbach, oder?
Wie gesagt, wenn ich das jetzt auf die Schnelle recherchieren konnte, sehe ich das auch so. Das fände ich dann schon so ein bisschen verwunderlich, ehrlich gesagt.
Und ich glaube, beim HSV war er auch mal im Thema.
Beim HSV wollte er sich auch irgendwie mal investorenmäßig sogar irgendwie einbringen. Das würde mich auch etwas verwundern, wenn ich ehrlich bin.
Das sind aber Dinge, die können wir jetzt gar nicht in der epischen Breite besprechen, weil wir fest davon ausgehen, dass das gleich ein Thema auf der PK sein
wird. Und er das alles klarstellen wird.
Ja, da gehe ich doch mal von aus. Alles andere wäre überraschend, oder? Weil der Mitgliederrat wird das ja wissen.
Ja, also von daher, lassen wir uns mal überraschen. Ich wusste das jetzt gerade gar nicht.
Thomas weg und warten da die weitere Entwicklung ab. Die drei Herren wirken auf den ersten Blick, das haben, glaube ich, viele gesagt, sehr kompetent.
Ja.
Und da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie sie sich präsentieren. Aber da ist ja richtig was los rund um diese Präsidentschaft.
Ja, also vor allen Dingen ein spannendes Szenario. Ne? Also endlich hat man ja mal so ein... Also Wahlkampf findet ja gerade statt und dann könnte es ja am Ende dann wirklich auch mal eine richtige Abstimmung sein. Also wenn die beiden anderen Teams irgendwie da die nötigen Stimmen... Ja.
Also ich glaube, ein Team wird auf jeden Fall die nötigen Stimmen bekommen, weil ich habe den Eindruck, dieses Team Stohmann,
ja,
das wird in den Social Media
super
krass gespielt und ist mir sehr, sehr präsent, auch weil viele reposten, viele für sie werben und so.
Mhm.
Und dieses Team Adenauer rückt da schon wieder fast so ein bisschen in den Hintergrund, finde ich.
Wirkt auch ein bisschen dröger, ne? So auf den ersten Blick, ohne jetzt da jetzt zu werten zu sein. Ne?
Ja. Also das andere hat so ein bisschen frischer. Ich finde, die haben auch eine viel bessere Aufmachung von ihrer eigenen Seite und so.
Ja, ja.
Die haben vielleicht auch andere Experten mit im Boot, die ihnen da helfen. Hat man ja vielleicht auch schon hier und da gesehen, wer da sie unterstützt.
Ja.
Ja, das wirkt so als, also, oder wenn ich jetzt tippen würde, würde ich sagen, läuft es auf so ein Duell hinaus, dass die auf jeden Fall die Stimmen bekommen und es könnte sein, dass Adenauer früher oder später dann vielleicht sagt, ja, hat gar nicht gereicht mit den Stimmen. Aber das wäre jetzt so die erste...
Wobei ich auch erstaunt feststellen musste, dass viele geschrieben haben, das heißt erstaunt nicht in Form, dass ich ihnen das nicht zutraue, aber viele haben auch geschrieben, ich bevorzuge das Team Adenauer.
Ja.
Also ich glaube, das Rennen ist also vielleicht deswegen, gar... Also ja, genau. Es wirkt im ersten Moment, sehe ich es
vielleicht,
genauso.
Vielleicht sind sie einfach ein bisschen lauter, die anderen.
Das ja, kann genau. Auch sein. Also ich würde es auf jeden Fall auch nicht abschreiben und ich glaube sogar, dass es am Ende vielleicht sogar drei Teams werden.
Ja.
Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Leute sich entscheiden werden.
Also vor allen Dingen wird es dann ja auf jeden Fall voll...
Weil ja, also davon ist auszugehen.
Wenn beide Teams wirklich diese 4.500 Unterschriften
dann
sammeln.
Zumindest diese Leute da dahin kommen auch
so. Ja. Zumindest ein Großteil. Und die letzten Jahre, wie viele waren immer so da?
Höchstens 1.000 oder
knapp über 1.000. Also
ja, um die 1.000.
Also da sollten schon, haben sie jetzt auch schon ins Stadion verlegt, aber so mit 5.000 rechne ich da.
Sag ich jetzt. Also Minimum.
Gehe ich jetzt mal rein.
Ne? Eigentlich schon. Ja. Allein schon, wenn es Stadion ist, da gehen die Leute ja automatisch hin, wenn es Licht an. Also da könnte ja auch ein Spiel stattfinden. Man könnte ja ein Einlagespiel. Ach nee, komm, lassen wir das. Aber es ist auf jeden Fall interessant und ich habe das auch nochmal alles angeschaut, weil Team Wettig oder Team Strohmann war ja letzte Woche auch erst an die Öffentlichkeit gegangen, also während meines Urlaubs und war ich ihnen auch sehr dankbar für und habe mir dann gedacht, so von wegen, ja, also wirkt alles sehr gut und sehr, sehr frisch und klar, aber, und das, da bin ich nicht alleine, viele stört halt der Name Wettig. Ne, weil sie sagen, das ist der nicht entlastete Vorstand, das ist derjenige, der im Prinzip die beiden anderen relativ starken Kandidaten so ein bisschen mit runterzieht. Also das könnte so ein bisschen das Malus werden. Ne?
Wie du sagst, also zumindest wenn man so in den Foren mal so liest, dann glaube ich auch, dass das vielleicht so ein Stolperstein sogar sein könnte, wie du sagst, zwei eigentlich richtig gute Kandidaten. Ne?
Ja, ja, finde ich auch. Also ich finde eigentlich alle Teams irgendwo interessant.
Ja, absolut.
Da ist jetzt keins dabei, was ich komplett ausschließen würde. Ich habe meine Vorbehalte, was die Personalie Wettig angeht, das sage ich ganz offen, habe ich hier auch schon mehrfach gesagt, was nichts mit der Persönlichkeit von Carsten zu tun hat, sondern einfach mit der Funktion, die er in den letzten Jahren ausgeübt hat. Ich finde, er hatte seine Chancen. Jetzt auf der anderen Seite sehe ich aber zwei andere starke Kandidaten. Dann sehe ich die anderen Kandidaten. Also ich bin wirklich gespannt, was da in den nächsten Wochen noch passieren kann. Sie müssen, glaube ich, alle mal ein bisschen klarer werden. Das ist.
Ja, aber es hat ja auch gerade erst angefangen.
Ne? Ja, also, dieses, ich sag mal, ich bin Köln geboren und seit ich ein kleines Kind bin, FC-Fan. Ja, gut, das sagt
aber ich glaub, jeder. Ja, aber ich glaube schon, dass alle Teams jetzt so über die kommenden Wochen dann noch so ihr Profil schärfen werden. Und
Ja, wir werden sehen. Wird interessant. Es gibt übrigens auch Gerüchte über ein viertes Team. Kannst du das bestätigen?
Kann ich nicht bestätigen.
Kannst du nicht bestätigen. Weil es ja noch immer so, da sind ja auch ein paar Altvordere, die sich da mal ins Spiel gebracht haben, aber das scheint wohl im Sande verlaufen zu sein.
Vielleicht, weil sie auch sehen, dass da echt schon drei gute Teams am Start sind.
Das wird dann auch mit jedem Team, was jetzt noch käme.
Genau, ich würde auch dann eng mit den Stimmen.
Wird eng mit den Stimmen. Du bist schon spät dran, finde ich. Also ich würde mal sagen, je früher du dich aus der Deckung traust, desto besser.
Ja, ja. Okay, dann warten wir einfach mal ab, was da weiter passiert. Wir werden ja, wie gesagt, heute Abend alle ein bisschen schlauer sein, zumindest was das erste Profil des neuen Vorschlags des Mitgliederrates angeht. Jetzt wollen wir natürlich auch über das Sportliche reden und vor allen Dingen, ich glaube, das war uns in den letzten Wochen ja mit das Wichtigste, der neue Trainer ist ja da oder er ist noch nicht da, er ist im Urlaub, aber er hat unterschrieben und er heißt Lukas Kwasniok. Julian, wir haben vor ein paar Wochen noch hier gesprochen, vor 2 Wochen. Mhm. Du hast ja deinen Wunsch irgendwann geändert von Kwasniok zu Tietz. Jetzt ist es halt Kwasniok. Bist du jetzt sehr enttäuscht? Hast du ins Kissen geweint? Oder nee, aber kannst du damit leben?
Nee. Also von einigen guten Kandidaten war ja er dann quasi meine Nummer 2. Also kann ich damit ja sehr gut leben.
Denke ich mir.
Also absolut. Ich hätte weiterhin Tietz, wie auch immer,
ja,
gerne gesehen. Aber Kwasniok steht dann vielleicht trotzdem nochmal für eine andere Lebendigkeit, für einen anderen Aufbruch, für ein etwas mitreißenderes, nicht unbedingt auf dem Platz, aber außerhalb des Platzes, was auch für die Medien vielleicht ganz dankbar sein wird.
Ja. Ich glaube, er hat schon den Bleistift gespitzt.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht nur für die Medien, sondern auch für das ganze gesamte Umfeld. Also ihr müsst mal überlegen, wir hatten jetzt mit Timo Schulz und Gerd Schuber zwei, nicht böse gemeint, nicht despektierlich gemeint, aber zwei dröge Typen. Mhm. Und mit Lukas Kwasniok kommt jetzt einer, der das Umfeld auch mal wieder anzünden, in Anführungszeichen, das ist ein böses Wort, aber anzünden kann. Und ich glaube, das braucht dieser Standort jetzt gerade wieder. Mhm. Also man war ja damals nach Baumgart so ein bisschen überdrüssig des Ganzen. Dann kamen zwei dröge Typen und jetzt brauchst du mal wieder jemanden, der dich so ein bisschen mitnimmt. Und von daher finde ich rein von seiner Person ihn schon am spannendsten und auch am treffendsten.
Aber das Wichtige wird ja sein, dass ganz klar auch er sich relativ schnell von Baumgart emanzipiert, ne?
Absolut.
Weil, wie du sagtest, da war man so ein bisschen überdrüssig. Ehrlicherweise hatten auch viele die Schnauze voll.
Ja.
Und jetzt ist ehrlicherweise gerade mal anderthalb Jahre später, sehnt man sich schon wieder nach einem Typ Baumgart. Mhm. Aber er muss auf jeden Fall da seinen eigenen Weg finden, ne?
Ja, er muss sich da abgrenzen von und so dieses, muss schnell sehen, dass diese Vergleiche oder dieses Mini-Baumgart oder so, dass er das ablegt und das sein eigenes Profil schafft. Das ist richtig.
Also wenn man dann vom Weiten so sieht, habe ich ja mal so ein bisschen beobachtet, ich habe ihn schon länger so ein bisschen im Auge, habe ich immer das Gefühl, es ist tatsächlich so ein bisschen eine Baumgart-Kopie, weil er auch am Spielfeldrand steht und auch so dieses sehr agile da am Spielfeldrand, dann hat er teilweise auch noch diese Kappe an.
Genau. Selber Verein.
Nicht die Schiebermütze,
aber
dann noch diese Paderborn-Geschichte.
Ja, das passt halt viel, ne?
Ich glaube, sportlich ist er schon mehr als ein Baumgart-Dude.
Ja, absolut. Und das muss er dann halt auch herausstellen. Das ist ja das, ne? Also von der Persönlichkeit, okay, das ist ja die eine Sache. Aber er muss dann so mit seinem Fußball genau diese Grenze zu Baumgart ziehen, dass man ihn dann aufgrund seines Fußballs irgendwie wahrnimmt und nicht irgendwie diese Baumgart-Ähnlichkeit oder diese Baumgart-Vita.
Zumal er mir fußballerisch auch ein bisschen flexibler zu sein scheint. Also dieses sehr eindimensionale Spiel vom Baumgart, so erfolgreich das auch lange Zeit war, das praktiziert er ja eher nicht, ne?
Oder? Ja, ist schon so, was man so bisher gesehen hat, deutlich flexibler, teilweise auch wuchtiger, auch mehr aufs wirklich Spielerische angelegt. Muss natürlich auch überlegen, er hat bisher dann in einer sehr ausgeglichenen Liga damit agiert. Muss natürlich sehen, wie das auf dem FC auch wieder in der Bundesliga, wo du ja sehr oft, zumindest auf dem Papier, das schwächere Team sein wirst, wie du das dann umsetzen kannst. Ja. Aber generell finde ich auch, dass seine Pressekonferenz oder generell seine Statements haben schon, finde ich, ein bisschen mehr Aussagekraft als Baumgart oder Baumgarts Aussagen, weil das hat sich auch, finde ich, nach einer Zeit etwas abgenutzt, eigentlich sogar ein bisschen früher als der sportliche Erfolg selber.
Ja.
Deswegen, ja, freue ich mich drauf.
Ja, wir werden sehen. Ist das vielleicht auch eine kleine Gefahr, dass der Mann keine Erstliga-Erfahrung als Trainer hat?
Glaube ich jetzt in dem Fall nicht. Also klar, es gibt Unterschiede zwischen zweiter Bundesliga und erster Bundesliga, aber wenn du ansprichst, ich finde auch, er hat mit Paderborn nicht immer die besten Mannschaften gehabt, auch eher so Underdog-Rolle. Und den Mut, den er da gezeigt hat, der lässt sich, glaube ich, 1:1 auf die Bundesliga übertragen in Form des FC. Also ich bin da eher gespannt drauf. Ich erhoffe mir, dass er genau seine Linie beibehält und genauso so frech und mutig spielen lässt wie in Paderborn. Und sehe es da keinen Nachteil, dass es jetzt noch nicht in der Bundesliga nachgewiesen hat.
Also ich komme natürlich nicht umhin, auch die unschöne Seite anzusprechen. Kwasniok, neben dem, dass er generell vom Charakter her sehr nach außen agiert, bringt ja auch ein paar Storys mit, die ihm noch ein bisschen hinterherlaufen aus früheren Jahren oder vor 2 Jahren war diese Malle-Geschichte. Ich will da jetzt gar nicht groß im Detail drauf eingehen. Die spanische Justiz hat es damals fallen lassen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass in vielen Foren oder auch in einigen Äußerungen von FC-Fans schon das blanke Entsetzen dabei war. Ich weiß nicht, ob die alle nicht genau geschaut haben, ob diese Geschichte juristisch geklärt worden ist, aber ist schon ein bisschen komisch. Er kommt natürlich auch mit so einem gewissen, naja, Malus will ich nicht sagen, aber so, doch, also einige haben dann schon so ein bisschen Auge auf ihn. Ist euch das auch beim Express irgendwie, haben Leute geschrieben?
Ja, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das auch Thema bei der Auswahl, also wurde schon thematisiert, dass es da sowas gab. Aber in dem Fall würde ich jetzt einfach sagen, wie du gesagt hast, die Justiz hat das fallen lassen. Paderborn hat ja weiter sogar mit ihm gearbeitet. Von daher sollte das eigentlich kein, wie du gesagt hast, Malus sein.
Ja, ja.
Aber klar, da wird ein Auge drauf sein, genauso wie auf sein loses Mundwerk, sage ich jetzt mal.
Ja,
das muss man schon so ein bisschen, da muss man, glaube ich, die Waage halten, aber ich glaube, da ist er dann beim FC auch in guten Händen, seit Till Müller auch da ist. Mhm. Ich glaube schon, dass sie das eng begleiten werden. Und anders als damals bei Steffen Baumgart, wo sie irgendwann die Kontrolle über ihn verloren haben, wird das hier enger begleitet, glaube ich.
Wie siehst du es?
Eigentlich genauso. Also ich finde, was jetzt moralisch war oder sonst was, es steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich glaube, viele Leute haben vielleicht in irgendeiner Form schon mal kleineren oder größeren Mist gebaut und es ist jetzt juristisch überhaupt nichts hängen geblieben, also noch nicht mal im Hauch, aber deswegen finde ich, sollte man ihm offen gegenübertreten und ihm hier absolut eine faire Chance geben.
Ja.
Also hoffe ich auch, dass die Leute das machen. Ich glaube auch, dass das dann im Stadion ganz anders rüberkommt als vielleicht in vielen Foren, wo es vielleicht erstmal heißer diskutiert wird, als es nachher nach außen trägt. Kann natürlich trotzdem sein, so ein bisschen, dass er etwas weniger Grundkredit bei vielen hat, wenn die Ergebnisse nicht kommen.
Aber das meine ich ja mit, und da muss er dann halt gegenhalten mit gutem Fußball, also nicht nicht mit Sprüchen oder wie auch immer, sondern einfach mit gutem Fußball überzeugen, hey Leute, ich habe hier die Chance verdient.
Und das ist ja sein eigener Anspruch, weil er strotzt ja eigentlich immer vor Selbstvertrauen und dafür steht er ja auch. Ne? Ja,
also, und er wirkt auch so, als würde er das abkönnen.
Genau.
Ich glaube, der kann schon, glaube ich, einen Stiefel vertragen.
Ja, glaube ich.
Und das würde ich ihm, ich meine, der will nicht auf mich hören, aber das würde ich ihm empfehlen, einfach auch mit seinen Aussagen positiv auf die Menschen zu
gehen. Ich bin nur gespannt, das ist halt so, Köln ist natürlich auch ein anderer Standort als Paderborn.
Ja.
Ne? Also ich glaube, dass es damals auch in Köln einen ganz anderen Aufschrei gegeben hätte nach dieser Geschichte als jetzt in Paderborn. Da bin ich mal so ein bisschen gespannt, wenn der Gegenwind halt auch, egal ob es auf spielerischem Niveau oder auf der Geschichte, wenn der Gegenwind einfach größer und stärker ist, wie er dann damit umgeht.
Ja, es ist halt so, diese Geschichte, da rede ich jetzt mal, andere lassen mir jetzt weg, aber so diese Geschichte, dass er zum Beispiel auch Mitspieler oder Spieler so ein bisschen, in Anführungsstrichen, schlecht redet, ne, so dass er da auch seine Torhüter da so ein bisschen runtergeputzt hat, obwohl er ja in der Sache vermutlich recht hatte. Mhm. Aber es ist halt die Frage, ob man das machen kann. Wobei jeder Trainer geht ja auch schon mal hin und kitzelt seine eigenen Leute.
Aber es ist immer ein schmaler Grad. Auf der einen Seite wünschen wir uns ja eigentlich genau diese Typen und auch genau mal Leute, die irgendwie nicht irgendwie sowas Weichgewaschenes irgendwie sagen in der Öffentlichkeit wann wird es despektierlich, wann ist es irgendwie vereinsschädigend. Ich bin mal sehr gespannt. Er wird hier, glaube ich, eine andere, also er ist auch anders betreut, glaube ich, als in Paderborn. Ich glaube, da wird man ihn früh irgendwie auf Linien, Anführungszeichen, führen. Ich bin mal gespannt, ob er hier noch genauso redet wie in Paderborn.
Und ich glaube, dass unter anderem die Torhüter-Sache, die du angesprochen hast, das war ja im Winter. Und er hat es ja schon sehr darauf angelegt, dass eigentlich war es vollkommen klar, dass ein neuer Torwart kommen muss, weil der andere war verbrannt. Mhm. Und so ein bisschen war das vielleicht, hatte ich so ein bisschen das Gefühl von Werther weg, dass er schon wusste, dass er ein bisschen größer schon ist als der Verein und so eine gewisse Macht auch darüber hat.
Und nochmal, eigentlich wünschen wir uns genau solche Typen. Also wir wollen Leute, die einfach mal die Wahrheit sagen. Und wenn wir alle so das Gefühl haben, der Torwart kann nichts, dann reden wir da auch drüber, dann sagen wir das doch auch.
Ja,
und eigentlich würden wir es doch oft mit einem Trainer und nicht einen, der dann irgendwie sagt, ja, der ist eigentlich ja ganz gut und damit können wir auch weitergehen, sondern der einfach sagt, nee, ich brauche einen neuen Torwart. Fertig, Ende. Das war eigentlich super.
Eigentlich super und ich verbinde auch sportlich große Hoffnungen
mit dem
Mann,
absolut,
muss ich sagen. Er war jetzt auch nicht mein allererster Liebling, da war ich ähnlich wie bei ihm bei Christian Tietz. Mhm. Auf der anderen Seite war Kwasniok aber auch als rein sportlich gesehen eine sehr interessante Personalie. Und alles andere, finde ich, der Mann hat hier gerade in Köln bei Wir sind tolerant hier, wir hatten eine zweite Chance auch verdient. Und er hat davon abgesehen, ist er ja rustig auch gar nicht irgendwie was gewesen. Also von daher lassen wir ihn einfach mal arbeiten.
Ja.
Und alles Weitere werden wir dann sehen, wie er sich hier präsentiert.
Ja.
Und da werden wir natürlich hier in epischer Breite wie immer drüber reden. Ne? Also dann schauen wir mal, ob er In-Game-Coaching kann. Also das kann er, glaube ich, besser als Strube, hat er jedenfalls teilweise schon unter Beweis
gestellt.
Ja,
geht also, schlechter.
Naja, viel schlechter nicht mehr. Ne? Aber
aber gut.
Aber lassen wir das einfach mal weg.
Was hat der jetzt eigentlich?
Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr groß nachgeguckt.
Alpenüberquerung oder?
Keine Ahnung. Also er wird wahrscheinlich irgendwann wieder, ich könnte mir vorstellen, dass er
wieder zu Red Bull.
In Red Bull Imperium irgendwo.
In den Kosmos irgendwo, ne?
Ja, ne, weil da kommen sie, glaube ich, alle irgendwie wieder unter.
Ja.
Und ja, schauen wir mal. Ist aber letztendlich dann ein Ex-Trainer, der zumindest einen Anteil am Aufstieg hatte.
Das muss man ihm lassen.
Das hat ja auch Friedhelm Funkel richtig herausgestellt. Auch. Nur am Ende war es richtig, das zu machen, was gemacht worden ist. Lass mal vom Trainer weggehen, da müssen wir uns mal überraschen lassen. Wann wird er sich vorstellen? Schon was gehört?
Wahrscheinlich rund um den Trainingsauftakt würde ich mal
wahrscheinlich Ende Juni.
Ja, Ende Juni würde ich jetzt auch mal anreiben.
Warten wir's ab. Aber er bekommt einen seiner Lieblingsspieler. Und das hat mich also im Urlaub ganz besonders gefreut, dass Johannesson für uns alle überraschend, mehr oder weniger, für euch auch.
Ja,
durchaus. Verpflichtet werden konnte und in Düsseldorf war seitdem Ausnahmezustand.
Aber teilweise natürlich auch zu Recht.
Ja, kann ich auch verstehen.
Ich kann das auch verstehen. Also ich wäre genauso auf dem Baum, also nur dieses ständige Wappenküssen und dann auch noch, wenn ihr euch daran erinnert, in Köln selbst, in Köln, also das, als er das Metertor gemacht hat, läuft er zur Kurve, küsst das Wappen. Ich wäre als Düsseldorf-Fan ehrlich gesagt auf dem Baum.
Ja. Vielleicht sollte man ihm mal erklären, dass dieses Wappenküssen eigentlich nur ganz wenige dürfen.
Dass man es lassen sollte.
Also gerade im heutigen Fußball. Aber das ist jetzt nur das Negative sozusagen, was wir gerade besprechen. In Wahrheit freuen wir uns doch eigentlich auf einen guten Mittelfeldmann, oder?
In Wahrheit, also mir ist egal, was die Düsseldorfer Fans denken. Aber jetzt auch, ich muss auch sagen, ich weine jetzt auch keinem Köln hinterher, der das Wappen küsst und dann geht, das ist halt das Geschäft, sorry.
Ja, aber es sieht doch blöd aus.
Ja, aber da muss man, finde ich, so ein bisschen realistisch sein auch. Also klar, hast du recht, sieht blöd aus. Aber ich weiß auch nicht, ob der Junge, der aus Island kommt, jetzt, was das überhaupt für eine Bedeutung hat, jetzt von Düsseldorf nach Köln zu wechseln und so, ne?
Ja.
Also, der hat das Angebot gesehen, hat gedacht, geiler Verein, Bundesliga, absolute Chance, die er sich mehr als verdient hat nach dieser Sahnesaison mit 11 Toren, 6 Vorlagen, sehr vielen guten Spielen. Für mich eine Idealbesetzung des Achters, also quasi hoffentlich ein besserer Jubicic der letzten Jahre.
Ja.
Also, ich habe mich sehr gefreut und hätte ich jetzt nach der Saison irgendwie mal eine Liste gemacht, Top 5, Top 10 Spieler zweite Bundesliga, die mir so einfallen, wäre der dabei und wäre Ragnar Ache dabei.
Ja.
So, und beide hat der FC geholt.
Ja. Beide sind ja auch so im Kommen. Viele sagen ja auch so von wegen auch da keine Erstliga-Erfahrung, aber ich finde, das ist so, das Potenzial ist auf jeden Fall da und sie sind ja sozusagen im Aufstieg. Sie sind ja noch nicht
genau. Absolut, also bei Ragnar Ache habe ich es ein bisschen enger begleitet. Schon zu Frankfurter Zeiten irgendwie, da war das ehrlich gesagt ganz wenig oder fast gar nichts und ich hätte ihm eigentlich sogar wie damals Tolu irgendwie die Bundesliga-Taugchen abgesprochen und wenn man sieht, wie er sich die letzten Jahre entwickelt hat und jetzt gerade in Lautern, also muss man sagen, sehr, sehr starke Entwicklung und wie du sagst, die glaube ich meiner Meinung nach auch noch nicht abgeschlossen ist. Also das war ein richtig guter Fang und bei Johannesson haben wir es ja auch gerade gesagt, ich glaube, der ist 22, der Junge.
22,
auch da, ich glaube, der ist noch lange nicht am Ende und also das sind zwei super spannende Transfers und also echt Hut ab und es wurde, glaube ich, schon gesagt, wir dürfen jetzt nicht allein Kessler da auf die Schulter klopfen, aber es wird nun mal jetzt mit seinem Namen verbunden und da muss man schon sagen, super Einstand.
Und selbst wenn es jetzt nicht hauptsächlich er war, er hat es auf jeden Fall nicht versaut.
Ja, erstens.
Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Punkt, ne? Also wenn andere ihn vielleicht vorher mit auf den Weg gebracht haben, hat er es zumindest vollendet, ne?
Ja. Vor allen Dingen, es gab ja auch diese Ausstiegsklausel, die musste ja dann auch sehr schnell am letzten
sehr
Tag
sehr kurzfristig noch, ne, gezogen und das ist ja auch schon mal schief gelaufen.
Das ist auch schon mal schief gelaufen, also da kann immer viel schief gehen. Hier ist es nicht schief gelaufen, es hat alles geklappt und auch das muss man sagen, hat
Kessler. Und auch immer ein gutes Zeichen, finde ich, wenn die Medien wenig bis nichts davon mitbekommen.
Ja, sehr gut.
Also
und in dem Fall kam der Hinweis ja aus Düsseldorf, also da war dann wenn überhaupt die undichte Stelle und also beide sehr, sehr geräuschlos über die Bühne gegangen und das ist schon gut, finde
ich. Ja, macht Hoffnung auf mehr, weil dabei darf es ja nicht bleiben. Ne?
Genau.
Also da sind natürlich noch viele, werden momentan Namen gespielt, die realistisch sind oder ist da viel, ich sag mal, Beratergeflüster dabei?
Also wenn wir da schon drüber reden, über konkrete Namen, also ich würde jetzt als nächstes versuchen, gut, es hängt ein bisschen ab, was mit Max Finkgräfe passiert, aber es sieht ja so ein bisschen danach aus, als würde er den Verein verlassen wollen. Dann finde ich, muss man, und jetzt auch gerade wegen Lukas Kwasniok, Aaron Zehnter von Paderborn angreifen. Weil wenn du schon sagst, so, du hast dir mal eine Liste gemacht, irgendwie die besten Zweitligaspieler, dann gehört der Junge für mich auch dazu. Und wenn du auf der Position Bedarf hast und als neuen Trainer seinen Ex-Coach oder seinen Coach in Paderborn holst, ist es für mich ganz logisch, dass man an den Spieler ran muss.
Ja.
Ich weiß, der FC ist nicht alleine, aber das war ja bei Ache auch nicht und das würde bei Johannesson auch nicht gewesen sein. Und dann, finde ich, musst du da an diesen Spieler ran. Weil er hat nämlich die nächste große Baustelle geschützt.
Ja, das wäre schon wichtig. Was hältst du von Aaron Zehnter? Wäre das einer?
Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, aber da sehe ich trotzdem eine größere Gefahr, der kam letztes Jahr, ist in die zweite Liga überragend, aber dann nochmal den Step. Johannesson hat jetzt schon mal 2 Jahre zweite Liga gespielt. Ragnar Ache, finde ich, ist vom Typ her einer, der braucht halt diesen Frankfurter Umweg, sage ich jetzt mal überlautern.
Ja.
Da kommt aber jetzt noch was. Bei ihr, also der Potenzial, alles ist da, aber ich weiß, ich hätte so ein bisschen Bauchschmerzen, mit dem so als Nummer-1-Lösung direkt in die Saison zu gehen. Aber könnte verstehen, dass es ein guter Griff ist, allein mit dieser Überlegung, Kwasniok kennt ihn, er weiß, mit ihm umzugehen.
Er kennt das System.
Ja. Aber Jürgen hat natürlich recht, das wäre so meine Position, wo ich mit Finkgräve nach der letzten Saison, unabhängig ob er bleibt oder nicht, und Paccarada qua Physis meine Bauchschmerzen hätte. Also bisher im Moment noch die größten, was das jetzt angeht. Also links muss, links drückt der Schuh.
Der Abwehrbereich ist sowieso, also Timo Hübers wird ja mittlerweile auch offen angesprochen, ob das nicht auch eine Option wäre. Es gibt ja auch Verkaufskandidaten, neben dem, dass wir Leute holen müssen. Finkgräfe wurde schon erwähnt von dir, ist ein Kandidat auch aus eigenem Willen, aus eigenem Anlass. Dann natürlich Hübers, der ist nicht mehr unumstritten.
Finde ich auch nicht. Und vor allen Dingen auch er hat ja jetzt dann irgendwie auch öffentlich, auch ungezwungen eigentlich schon gesagt, so das Ausland würde ihn reizen, jetzt vor der Familienplanung.
Finde ich auch komisch.
Und dann bei einem Jahr Restvertrag, dann würde ich schon als Kessler dann schon fast überlegen, ja gut, dann müssen wir jetzt eine Lösung finden. Zumal, wie ihr beide, oder wie du gerade gesagt hast, ich seine letzte Saison auch nicht besonders gut fand. Mhm. Also da könnte man dann da über einen Wechsel nachdenken irgendwie. Auch Kapitänsbinde ist für mich auch nochmal ein Thema. Also da diese ganze Personal ist für mich zumindest nicht unumstritten.
Also eins steht fest, du musst ja jetzt eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Mhm. Ne? Und da musst du alles hinterfragen, was irgendwie, wo du das Gefühl hast, da ist nicht hundertprozentig alles.
Auch Thema Hierarchie.
Ja, genau.
Hierarchie geht auch. Da ist er ja ein wesentlicher Bestandteil von als Kapitän.
Oh ja, ein sehr großer. Ja. Also er war ja, glaube ich, auch mit daran beteiligt, zumindest munkelte man das, dass es zum Torwartwechsel kam in der letzten Saison, weil er also auch da sein Gewicht da intern eingebracht hat. Also, wobei das in dem Moment, glaube ich, gar nicht verkehrt war. Aber lassen wir das einfach mal außen vor. Wichtig ist, dass diese Mannschaft neu aufgebaut wird. Und was wünschst du dir denn da noch? Was gibt's da noch so Stellen, wo du sagst, da müssen wir aber auch noch dran schrauben?
Also Linksverteidiger,
zweiten Torwart, klar. Ne?
Linksverteidiger, Innenverteidiger, eigentlich brauchst du zwei Torhüter.
Ja.
Zweiten und dritten. Weil du hast ja immer, Köppis ist ein guter Typ, aber ist ja, ich weiß gar nicht, ob der offiziell Lizenzspielervertrag noch hat.
Doch.
Würde haben, aber wisst ihr, was ich meine? So.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Als vierter Torwart.
Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich es bei euch gelesen habe, sogar mal den Begriff Trainingstorwart gelesen.
Trainingstorwart, ist doch super, oder nicht?
Also, ja,
ist ein geiles Leben. Das ist ein Traumjob.
Ich würde das machen, ne? Ja.
Aber da sind wir schon mal bei 4 und da sind wir die Defensive noch nicht durch. Rechts hinten muss eigentlich auch.
Thiemann möchte das nicht mehr, soll er auch nicht mehr, meiner Meinung nach.
Genau, Gazibegovic weiß man auch noch nicht, 5. Dann muss er auch, ist die Frage, wie sieht's mit Martel aus? Der zögert ja auch. Ja. Will jetzt erstmal eine gute U21-EM spielen als Kapitän, oder?
Ja.
Also, wenn er da jetzt nicht ganz großen Bock missbraucht, wird die Anzahl derer, die ihn haben möchten, auch nicht weniger.
Ja.
Du brauchst generell noch einen Zentralen, weil du hast auch zwei abgegeben, bisher nur einen geholt, ne? Mhm. 6, dann brauchst du meiner Meinung nach auch noch einen Stürmer, 7.
Ja, mindestens, ne?
Also wenn du denkst, musst auch im Zuge dessen musst du natürlich ganz viel Restbestand, sag ich jetzt mal so böse, auch noch abgeben. Also Transferbewegungen sollte es noch massig geben jetzt eigentlich.
In beide Richtungen übrigens.
Genau.
Ja, klar. Also,
ne? Und wir reden von einigen Nummer 1, du hast ja gerade schon mal angesprochen, Gazibegovic. Mhm. Ich traue ihm noch was zu, ich will ihn auch nicht abschreiben, aber sein erstes Jahr war ja äußerst holprig, auch unabhängig von der Verletzung. Also ich finde, auch da brauchst du zumindest einen ganz klaren Herausforderer mit Ambition zur Nummer 1. Also,
ja, also du hast recht, du holst jetzt nicht 5, 6 Backups,
nee.
Also bei den Torhütern, aber wenn du das abziehst, musst du noch mal 5 Leute holen.
Im Sturm holst du vielleicht noch ein Backup.
Ja, aber eigentlich so Leute, die alle eine Stammplatzambition haben oder auch direkt vorangehen oder führen wollen, wie Johannesson und Ache, da wird das ja auch angedacht sein, hundertprozentig.
Ja. Dafür haben sie auch viel gekostet für den FC getan.
Ja. Aber jetzt, wo du sagst, gerade viel gekostet, wie viel Geld ist denn überhaupt noch da? Also ich meine, Johannesson, so sehr wir uns gefreut haben, ein Schnäppchen war er nicht.
War es nicht.
Also
dafür braucht es jetzt, für ein paar Positionen braucht es jetzt auch eher kreativere Lösungen, sage ich zum Beispiel. Also so ein Torunariga wäre für mich, für die Abwehr, in Anführungszeichen perfekt gewesen. Ablösefrei, Potenzial, Stammspieler sofort, Erfahrung international, national. Also das wäre so ein Kandidat, jetzt unabhängig, ich kann ihn jetzt nicht super gut beurteilen, aber vom Profil her wäre das eigentlich eine 1A.
Plus Bundesliga-Erfahrung.
Bundesliga-Erfahrung.
Mit 120 Einsätzen.
U-Länderspieler, glaube ich, gemacht. Also so vom Profil wäre das eigentlich ein klassischer FC, oder muss das ein klassischer FC-Transfer gewesen sein?
Ja, genau. Das wird dann wohl eher nicht
klappen. HSV wohl.
Naja, also letzte Woche saß er ja für ein paar Stunden im Mediapark, aber war es dann ja doch nicht.
Ach so.
Ja, so wie damals Ilas Bebu, der saß auch im Mediapark.
Ja, da saßen schon viele, ne?
Das sind viele im Mediapark.
Die saßen wahrscheinlich alle nebeneinander und dann, Skat gespielt, wenn es drei waren. Ne? Aber
wie auch immer. Also wie gesagt, es muss auch ein paar kreative Lösungen, sprich ablösefreie Spieler geben, sonst wirst du das nicht stemmen. Also du wirst jetzt nicht nur Kategorie Johannesson verpflichten können.
Ja, ja. Ich habe mich gestern ein bisschen erschrocken, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Jan Thielmann bei Leipzig im Gespräch ist. Ihr könnt mir die Sorge nehmen, ja. Oder ist das? Ich meine, das ist ungefähr das, was also, ich mir am wenigsten vorstellen.
Ja, ja. Was heißt am wenigsten vorstellen? Anscheinend, wenn so andere Gerüchte wahr sind, wollen sie jetzt ja vielleicht einen ganz anderen Weg gehen. Wenn ich jetzt höre, dass selbst Davy Selke bei denen ein Kandidat ist, dass die irgendwie, ich weiß noch nicht, welche Linie da die sie jetzt fahren, aber ganz ausschließen würde ich das jetzt ehrlicherweise nicht, weil der spielt jetzt auch noch ein Turnier, ne?
Ja. Okay.
Aber selbst wenn, ich glaube, da müsste, also wenn jetzt die Summe da stimmt, die da so kolportierte 10 Millionen, also da könnte man aber zumindest mal drüber nachdenken.
Also bei 10 Millionen muss man ehrlich sein, da muss das Modell Schubkarre greifen.
Ja, eigentlich, wenn man das jetzt rein kaufmännisch
sieht. Also auch wenn das ein Identifikationsfigur
ist. Das ist das, was ich meine, der hat so das kölsche Herz.
Stichwort als alter Trierer. Ne?
Ja, aber... Weiß ich, aber der ist halt schon so lange beim FC und so wie er sich einsetzt, der bringt immer diese Aktion unvergessen, die Grätsche gegen Dortmund und so.
Ja, aber bei 10 Millionen, also wenn das in Ansätzen nur so ist oder Richtung 8-9 geht, so viel wirst du für diesen Spieler niemals mehr bekommen. Also so realistisch muss man, finde ich, bei Jan Thielmann sein, weil ich habe jetzt zum Beispiel gestern ein Video auch gesehen, wo so eingeschätzt wurde, welche U21 Nationalspieler könnten nochmal ein richtiger Nationalspieler werden, also A-Nationalspieler.
Ja.
Und der erste, der aus dem Kader fiel, wo das Wort fiel, der wird niemals A-Nationalspieler, ist einfach Jan Thielmann.
Ja.
Das ist Fakt. Also ich mag den total gerne, der reibt sich auf und alles, aber
also
meiner Meinung nach hat er seine Grenzen.
Ja, da würde ich mir mehr Sorgen um einen Abgang von Makler machen. Also wenn ich entscheiden könnte, dann würde ich mich für
Makler. Ja. Also da ist es dann umgekehrt. Da würde ich sagen, da ist vielleicht nicht die emotionale Komponente so stark, aber da ist aber die spielerische Komponente. Das wäre schon ein wirklich bitterer Abgang.
Absolut.
Ne?
Absolut.
Ich meine, der Berater hat sich ja jetzt nochmal geäußert, Michael Reschke.
Ja,
ne, so,
aber es ist ja legitim. Ich würde mir da auch alle Türen auflassen. Wie du eben gesagt hast, der hat jetzt die Chance, da sich ins Schaufenster zu stellen und dann werden Sachen reinkommen und die würde ich mir auch anhören. So ehrlich muss man ja sein.
Und man muss auch sagen, der ist den Weg mitgegangen.
Der hat da diese Scharte mit ausgewählt.
Genau, und er ist auch vorangegangen.
Der ist vorangegangen, hat also eigentlich alles erfüllt. Und wenn dann jetzt sozusagen der nächste Step kommen könnte, oder dann müsste man als FC sagen, danke, und jetzt geben wir dir was zurück. Also so ehrlich muss man sein. Also
man sieht es ja auch am Beispiel Chabot, ne, der jetzt als Pokalsieger
und Champions League gespielt hat. Das sind ja so Sachen, die hast du hier eben das Wort, glaube ich mal, oder den Satz benutzt, irgendwie dann entwickelt sich ein Spieler schneller als der Verein. Und dann ist es oft so, dass man dann sagen muss, okay, dann hatten wir eine gute Zeit, aber hier bitte der nächste Schritt. Auch wenn es wehtun würde natürlich.
Ja, mir tut jetzt schon weh. Also
aber
beide.
Aber du kannst nicht, also entweder er verlängert jetzt oder du musst ihn gehen lassen. Du kannst jetzt nicht ins letzte Fall und du kannst dann jetzt nicht nächstes Jahr ablösefrei verlieren.
Das Gefühl habe ich irgendwie nicht, dass der verlängert. Aber das ist nur eine Gefühlssache. Ne?
Ja. Oder man sagt halt, das wäre so ein Modell, wo ich so denke,
Klausel das und verlängern.
Genau, also ein Jahr, ich mache jetzt ja einen der Bundesliga, entwickle mich nochmal einen Schritt weiter und dann lasst ihr mich aber für verhältnismäßig gering in Anführungszeichen, ich würde sagen mal 10 Millionen, werfe ich jetzt mal hier in den Raum, lasse mich dann gehen, ohne zu murren, oder beziehungsweise dann habt ihr ja nichts mehr in der Hand.
Und da muss ich aber auch sagen, ich will ihn auch behalten, er muss in der Bundesliga aber schon nochmal einen neuen Schritt machen.
Absolut, vor allem spielerisch,
weil sonst hat er auch in der Bundesliga seine Grenze.
Ja.
Also dann hat er so diese... Hat er so diese Ötscher-Grenze, weil für den war Dortmund zu groß.
Ja, zum Beispiel. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, dass er, wenn er jetzt Johannesson an die Seite bekommt, einen spielstarken zentralen Mittelfeldspieler, dass er ihm sehr viel von dieser Arbeit abnehmen wird. Also dass Makel sozusagen der Aufräumer, der Staubsauger ist und Johannesson alles erledigt, was so mit dem Ball getan werden muss. Also das könnte sehr, sehr gut passen, finde ich. Mhm. So rein vom Profil.
Der frisst ja auch Kilometer ohne Ende.
Der frisst Kilometer, aber hat dann auch noch ein bisschen diese Spielerische drin.
Ja.
Ja, also das ich würde mir das wünschen, dass gerade die beiden dann auch zusammen spielen, dass das zusammenkäme und nicht, dass Johannesson am Ende nur ein Ersatz für ihn ist. Ne? So, und dann ist halt die Frage,
so, ist nicht so gedacht bisher.
Du musst auf jeden Fall noch viel mehr Leute holen. Wir haben es ja eben schon besprochen. Also es ist wirklich
die. Über den Daumen gepeilt hatten wir 5-6.
Ja, das
ist so. Und dann
wie gesagt, Torhüter halte ich mir jetzt auch nicht für ganz unwichtig, einen zweiten starken Torhüter zu haben.
Ja. Nö, der Lotka, ja gut, können wir jetzt Name-Dropping ohne Ende machen, aber der hat zum Beispiel auch keinen neuen Verein bisher, glaube ich. Ja. Den finde ich, also du brauchst einen starken zweiten Torwart, finde ich, weil wir wissen, spätestens seit Timo Horn und seit Thomas Kessler indirekt, was es
natürlich
heißt, was es heißt, wenn du keinen starken zweiten Torwart hast. Sorry, das muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Ist
so.
Ja, ist gut. Ja.
Also da tut man ja auch, glaube ich, keinem weh.
Nö,
das ist eine Sache, die wir, glaube ich, alle irgendwann mal feststellen durften, dass damals viele Fehler auf der Torwartposition.
Ja, das stimmt. Wurde. Obwohl, wenn man jetzt so sieht, Schwebe hat eigentlich im Prinzip auch konkurrenzlos auch seine Topleistung gemacht. Er darf sich halt nur nicht verletzen, ne?
Aber ich glaube, ich glaube, da viel, aber auch viel dieses angestachelt durch Nummer 2 sein.
Ja, wie gesagt.
Ne? Ich glaube, also da hat er so seinen ganz eigenen Reiz, dieses eine Jahr.
Ja, jetzt. Ich glaub, aber ihr wisst selber, ich glaube, wenn er sich mal verletzt hat, hätten wir, glaube ich, alle Bauchschmerzen gehabt.
Ach, wieso? Als Rentke sich ausgezogen hat in Hannover.
Ja,
das habe ich mich schon gefreut.
Ja, das hat auch ein bisschen länger gedauert, bis er ausgezogen war. Das,
okay. Nein, aber ich glaub, schlecht. Aber auch da glaube ich, dass man das mit günstigen Lösungen, also gerade auf der Torhüter-Position sollte man jetzt kein Geld in die Hand, wie diese 1,5 Millionen für Radschoppi, unabhängig von dem, was der kann. Also du kannst jetzt nicht 1,5 Millionen für
einen
bezahlen. Nee. Und da musst du eine kreative Lösung finden, aber ich glaube, die gibt es auch.
Ja, also gerade auf der Torhüter.
Also du schließt aus, dass Pentke in 3 Wochen doch wieder mittrainiert.
Nee, hier schließe ich gar nichts aus.
Christian Keller ist weg.
Weil er seine Karriere offiziell beendet hat er nicht.
Ne? Also, nee, aber wollt ihr auch noch gerne weitermachen?
Ja, also mal abwarten.
Man kann ich auch verstehen, FC geiler Verein und mein Gott,
warum Pentke geiler Torwart?
Gibt Schlimmeres, als hier zweiter Torwart zu sein, ne? Frag Thomas Kessler, ne? Also was das angeht, das ist kein schlechter Job, aber man spielt halt nie, ne? Oder selten. Aber wenn man dann spielen muss, dann musst du bereit sein und dann brauchst du definitiv, und du brauchst doch einen, der dich anstachelt, wirklich, also das haben wir ja eben schon
besprochen. Weil jetzt schwebe ja wieder die Unumstritte Nummer 1 und da brauchst du dann schon wieder einen Reiz, glaube ich. Ich glaube, dass diese Obig-Konstellation ist ja jetzt vergessen und jetzt neue Nummer 1, das ist ganz klar kommuniziert, dass er das auch bleiben wird und dann brauchst du aber jemanden, der so ein bisschen zumindest kitzelt.
Ja, definitiv und wie eben schon erwähnt, man kann, glaube ich, auf dem Torhütermarkt durchaus was kriegen und sollte das auch bald tun.
Ja,
und dafür verantwortlich sind letztendlich Thomas Kessler und das ist die nächste Nachricht, mittlerweile wohl auch Lukas Berg. Ne? Und das ist dann auch während meines Urlaubs passiert, wie so viele andere Sachen auch, dass Lukas Berg jetzt die Position des technischen Direktors hat und damit eigentlich, ich betone eigentlich, Thomas Kessler gleichgestellt ist. Oder habe ich da was missverstanden?
So ließ es sich zumindest in der offiziellen Mitteilung. Ich glaube, dass das schon noch, also das ist meine Vermutung, aber ich glaube, dass es schon noch so eine Abstufung ist. Also ich glaube schon, dass Kessler den Hut auf hat. Mhm. Aber er holt sich jetzt mit Lukas Berg einen engen Vertrauten, den er damals noch kennt von seinem ehemaligen Job beim FC, ins Boot.
Wie gesagt, Entschuldigung, ich unterbreche. Er holt ihn ins Boot oder man hat ihn ins Boot geholt?
Ich glaube, das kam von Kessler. Also Kessler hat ganz klar gesagt, dass das sein Wunsch ist. Er hat es bei uns auch schon angekündigt, dass er da einige Verschiebungen vornimmt. Und das ist jetzt Schritt Nummer 1 gewesen, sich mit Lukas Berg einen sehr, sehr engen Vertrauten ins Boot zu holen. Mhm. Also das, glaube ich, geht ganz klar von Kessler aus. Also zumindest ist seine Empfehlung.
Kann man sagen, dass Kessler holt sich seinen eigenen Kessler?
In irgendeiner Form ist es ja schon so, aber wie Jürgen ja auch sagt, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du schon Leute um dich herum hast,
denen du vertraust.
Denen du vertraust, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst oder mit denen du auch gewisse Erfahrungen gemacht hast.
Ja.
Aber so gesehen ist es natürlich so eine Kessler-Light, ne? Weil er ist ja der neue Keller.
Ja.
Ja.
Also blieb die Kessler-Position jetzt erstmal vakant, was auch immer die vorher ausgefüllt hat, wir wissen es ja alle nicht.
Ja. Mhm.
Ja.
Ich glaube, bei Berg geht es vor allem um diese Verzahnung mit dem NLZ. Das ist, glaube ich, dann so sein Stecken, also das, glaube ich, wird sein Steckenpferd sein, dass da zwischen Lizenz und Nachwuchsleistungszentrum, dass das so eine Verbindung ist, so eine Brücke ist, die er im Auge haben soll und für Kessler in Anführungszeichen abdecken soll. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Plan dahinter.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann zu Lukas Berg so gut wie gar nichts sagen. Ich weiß, dass er das Nachwuchsleistungszentrum da gemanagt hat.
Und hat er sich, genau, das hat er gemacht, wurde von Keller ja da installiert. Meines Wissens nie so richtig, also die Ambition war immer Richtung Lizenz zurück und das hat er jetzt dann offenbar geschafft. Also für ihn war es, glaube ich, der ersehnte Schritt.
Und Martin Schulz kommt ja auch wieder?
Ich glaube schon, ja. Also ich habe jetzt keine gesicherten Informationen, aber ich glaube, dass er zurückkommt, ja.
Also der ehemalige Chefscout, der dann wahrscheinlich in einer anderen Rolle dann wiederkommt.
Genau, der aber, wie man hört, keine Ambition hegt, wieder Chefscout zu sein, sondern ich glaube, es würde ihm auch reichen, in Anführungszeichen, einfach wieder Teil des Scouting-Teams zu sein.
Ja.
Ja. Tja. Für den vakanten Posten des Nachwuchsleistungsstellen, der jetzt vakant ist, ja, glaube ich, kommt er nicht in Frage, aber...
ja,
der also, muss auch noch gefunden werden, ne? Also viele Aufgaben, die Kessler dann von den ersten...
Viele Bewegungen, ne?
Ja, also, viele Bewegungen.
Ist, also es passiert wirklich viel momentan, auch hinter den Kulissen. Wer weiß, was da in den nächsten Tagen alles noch zustande, zutage kommt. Und da sind wir wieder bei Thomas Kessler.
Hoffentlich viel, ja.
Ich meine, wir haben ja hier schon oft über ihn gesprochen. Und manchmal, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen, nicht despektierlich, das nicht, aber so, wir wussten nicht so genau mit ihm was anzufangen.
Ich wollte gerade sagen, das war ja unserer Unwissenheit geschuldet.
Ja.
Aber ehrlicherweise konnte ja keiner uns auch wirklich eine Aufklärung geben, für was Kessler jetzt genau im Verein steht oder was er macht. Deswegen kann man da eigentlich nichts für, dass man so recht neutral über ihn geredet hat oder zumindest jetzt nicht positiv werden, muss man mal so sagen. Ne?
In den letzten 4-5 Wochen aber steht er im Fokus.
Ja, absolut.
Hat er ein Profil geschärft aus deinen
Augen? Ja, total, total. Also ich finde, auch wenn es jetzt nicht alleine seine alleinige Entscheidung war, aber schon mal allein das Thema Funke, egal wie man jetzt dazu steht, wie es jetzt rüberkam medial oder wie es dann gespielt wurde, ist richtig. 2 Top-Transfers getätigt, einen sehr guten Trainer geholt, also er hat schon mal 4 Sachen, die jetzt komplett gesessen haben, ne? Muss man sagen, also bisher ist ja noch nichts, außer jetzt dieses, was jetzt perfekt gewesen wäre zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn jetzt auch noch wirklich Turan Uriga gekommen wäre.
Ja, das wäre,
hätte mich jetzt auch sehr gefreut, ja. Aber das ist so das Erste, wo man denkt, ach, da waren sie scheinbar auch sehr interessierend, das hat nicht geklappt.
Gut, aber das kann man natürlich auch nicht so dann einsetzen.
Genau, also
nein, das liegt ja nicht immer nur an einem selber, sondern dann kommt es an, ein besseres Angebot von, aus Hamburg oder wie auch immer, also manchmal ist man auch einfach machtlos, also. Und ich glaube auch, dass es auch trotzdem, ich weiß auch gar nicht, ob Toro Neriga unbedingt Plan A war, also vielleicht hat er ja schon sogar Plan A in der Schublade und also, wie gesagt, wir sollten ihm da auch so ein bisschen Zeit geben, das waren jetzt 2 echt große Transfers.
Absolut. Sehr schnell.
Genau, und wenn er uns dann irgendwie übermorgen oder von mir aus auch erst nächste Woche dann den neuen Abwehrchef präsentiert, dann sitzen wir und sagen, ey, wieder super gemacht, also von daher, das sollte jetzt kein Kriterium gegen ihn sein.
Nein, absolut, also er hat sehr viel Positives gesammelt und ich finde auch, in den Sachen, die er jetzt selber gesagt hat, schon deutlich mehr Profil gezeigt als auf diesen ganzen PKs, wo er ja mit abgestellt wurde, sag ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Und auch immer wieder so zwischen den Zeilen schon so durchblicken lassen, ja, jetzt habe ich ja auch die Entscheidungsmacht, jetzt kann ich sagen, was ich machen möchte.
Ja.
Also ich glaube, er ist ganz froh, dass er so ein bisschen jetzt sich freischwimmen kann und jetzt, ich meine, es macht ja auch Sinn. Ich meine, der hat ja diesen DFB-Lehrgang ja nicht zu Unrecht belegt. Also das ist ja ein Mann, der scheinbar Verantwortung übernehmen will.
Ja, ja.
Sonst hätte er sich ja auch auf irgendeinen anderen Posten im Verein irgendwie bewerben können oder machen können. Also der will jetzt anpacken und machen und bisher...
Das ist ja das, was man ihm so vorgeworfen hat, dass er das alles mitgetragen hat, was vorher war. Aber was willst du machen? Du musst ja loyal sein.
Ja, genau.
Also dementsprechend, ich habe hier geschrieben, von wegen Zwischenbilanz Thomas Kessler besser als befürchtet oder endlich von alleine gelassen.
So, es wird so wie endlich von alleine gelassen, ehrlich
gesagt. Ne, so wirkt es bei mir auch.
Ich darf anpacken und ich mache das jetzt auch.
Ja, ja.
Und ich finde auch dieses Interview bei uns, das war sehr, 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 sehr offen
und
sehr ausdrucksstark, fand ich und so. Und
genau,
das deswegen, ist ja das, was man ihm immer so vorgeworfen hatte. Er steht für nichts, er sagt nie was. Und also da ist er gerade beim besten Weg dazu, da aus dem Schatten von Keller zu treten und da jetzt selber die Nummer 1 zu sein.
Also wenn ich jetzt richtig böse wäre, was ich natürlich nicht bin, könnte ich ja behaupten, es ist auch nicht so schwer, jetzt besser dazustehen. Ne? Aber das ist natürlich Quatsch, weil so viele Entscheidungen, du hast es eben ja auch schon angedeutet, sind wahrscheinlich auch im Vorfeld schon getroffen worden. Also ja, das also Ache auf jeden Fall.
100%.
Ja. Johannes war das eine andere Geschichte.
Genau, der könnte sich kurzfristig entwickelt haben, aber.
Also von daher wäre es, glaube ich, wäre das unverschämt. Ja. Und deswegen lasse ich es auch. Ich habe es ja doch gesagt.
Aber, okay. Es wären auf jeden Fall 2 Transfers, die ich Christian Keller nicht zugetraut hätte. Wenn man vielleicht ihm im Nachgang auch noch so ein bisschen danken will.
Ja, ne? Man hat ihm ja auch Luca Waldschmidt nicht zugetraut, der ja damals mit einem großen Namen auch hier zum FC kam noch. Da war noch immer dieses Benfica im Hintergrund und so. Ne? Aber,
und der nächste Saison sehr viele Tore schießen wird. Das habt ihr hier gehört und ich werde noch sagen, wie viele.
Ihr habt es hier zuerst gehört.
Naja, oder vielleicht auch wenig, aber schon mal ein Anteaser. Ich sage auf jeden Fall eine gewisse Zahl, die ihr erzielen wird, damit sie immer dranbleiben, ne? Weiter
das freut
einschalten.
Mich. Da werde ich natürlich jetzt, das habe ich mir gemerkt.
Das hast du gemerkt, ja. Tim Lemperle 13 hätte auf jeden Fall geklappt ohne die Verletzung. Muss er auch mal zugeben.
Hast du es vor der Saison gesagt?
Ja, stimmt. Ja, das hätten wir eigentlich auch nochmal machen müssen. Ne? So all unsere Vorhersagen nochmal.
Andererseits, wenn man wettet, muss man auch immer davon ausgehen, dass sich Spieler verletzen und so. Deswegen, du gehst ja immer ein Risiko rein.
Ja. Es haben ja viele Leute sich bei mir nochmal gemeldet und gesagt, von wegen, was ist eigentlich mit eurer Wette geworden? Bezüglich, weil wir beide haben ja immer getippt und wir waren so schlecht. Also wir haben, ich glaube, wir haben nur jeweils einmal in der Rückrunde das Ergebnis jeder von uns richtig vorhergesagt. Also ist es unentschieden ausgegangen. Wir haben da in der.
Aber wie lange so Tendenz? Lagen wir oft richtig?
Der Tendenz waren wir gar nicht so falsch.
Ja. Und man muss sagen, kein einziger Gast hat jemals richtig getippt, ne?
Nee, in der Rückrunde gar nicht. Wahnsinn, ja. Ne? Also kein Gast hat mal richtig gelegen. Also wir sind da in guter Gesellschaft sozusagen.
Sehr gut, ja.
Und dementsprechend konnte ich auch kein Fass Bier ausgeben, ne? Was ich gerne gemacht hätte.
Ihr könnt zusammen trinken, ihr habt ja beide gewonnen.
Ja, das werden wir sicher auch irgendwann machen. So eine Art Sommerfest machen wir noch irgendwie. Ja, hast du eigentlich auch Fragen von Zuschauern mitgebracht oder ist das heute mal ein bisschen weniger? Oder
doch, also aber wir haben
jetzt, wahrscheinlich hauptsächlich
wir hatten jetzt sehr vieles abgehandelt, ging sehr viel um das Thema, wie schätzen wir Kwasniok als Trainer ein und vor allen Dingen halt auch, weil immer wieder kolportiert wurde, das hatten wir aber auch eben, aber kannst du es vielleicht nochmal genauer sagen, immer diese 12 Millionen Transferausgaben, die man angeblich hat, wobei dann ja Thürhoff das, glaube ich, auch schon so ein bisschen relativiert hatte, ne?
Ja, und es kommt natürlich auch immer auf Bewegungen an, ne? Also wenn du jetzt dann nochmal, wenn du jetzt dann Fingriffe verkaufst, kommen ja wieder welche rein. Ich weiß, dass es bei Urbich Klauseln gibt, die nochmal greifen können. Also das ist immer nur so ein Pi mal Daumen, aber es ist dann so, also um das jetzt mal irgendwie gröber einzuhören, zwischen 10 und 15, also eher Richtung 15, aber so, wir bewegen uns da schon in dem Rahmen. Also diese beiden Transfers schlagen jetzt schon ordentlich rein, das muss man so sagen.
Und Florian Wirtz, der Effekt?
Hat sie immer noch nichts getan, ne?
Ich hatte nur gestern Abend
mal gelesen. Es gab wohl vielleicht finaler Durchbruch, aber dann ist ja noch die Sache, stimmt, das haben wir ja eigentlich auch noch, wie man entscheiden würde, ob es jetzt komplette Jugendverein ist.
Weil er FC, bei Leverkusen direkt, aber das ist ja noch nicht geklärt.
Genau, und dann geht's ja, also zweieinhalb sind ja relativ sicher, aber es könnte ja bis zu sieben werden. Ja. Sieben wäre natürlich schon eine Hausnummer.
Das wäre eine Hausnummer.
Und dann muss ich sagen, dann ist so ein bisschen die Wunde Wirtz auch so ein bisschen gelindert, muss ich sagen.
Das wäre dann, ja, dass natürlich der Löwenanteil zu denen geht.
Okay. Ja, aber es sind nicht mehr nur diese was weiß ich, 300.000 Euro Ausbildungsentschädigung.
Genau. Also sagen wir mal, die 7 Millionen, wenn wir die kriegen, dann wäre das wirklich in meinen Augen gelindert. Damit wäre es auch erledigt für mich.
So und du musst realistisch sein, du hättest den Spieler zum damaligen Zeitpunkt als 18-Jährigen vielleicht für 10 bis 15 verkauft, aber mehr auch nicht. Und dann ist das auch wieder, könnte ich mit leben. Ja.
Also da geht es, glaube ich, darum, dass diese Jugendspiele, die Leverkusen hat dann, glaube ich, noch ein, zweimal spielen lassen, um genau diesen Effekt zu vermeiden, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Und also eigentlich ist ja geht eine Ausbildung irgendwie, glaube ich, bis zum 23. Lebensjahr oder bis zum 21. Lebensjahr, glaube ich, und der Junge hat ja irgendwie mit 17 schon Lizenzspielervertrag unterschrieben. Mhm. Und das heißt, dementsprechend hätte der FC die gesamte Ausbildung gehabt. Wenn er jetzt nach 17 Jahren weiter ausgebildet worden wäre, hätte dem FC halt nur dieser Teil von 13 bis 17 zugestanden.
Also wenn er quasi noch U19 wirklich gespielt hätte, eine Saison oder zwei, was ja nicht der Fall war. Ich glaube, der hätte von Anfang an bei den Profis trainiert.
Aber es ist ein spannender Fall, aber der ist doch eigentlich wahrscheinlich gar nicht so selten. Also es passiert doch sehr oft, dass 18-Jährige direkt irgendwo einen Profiverein Profivertrag unterschreiben. Hätte doch mal ein Exempel statuiert werden müssen. Für genau solche Fälle.
Geht halt deswegen um so eine gigantische Summe, ne?
Naja. Ja gut, aber ist ja egal, um welche Summen es geht.
Du meinst generell, müsste das eigentlich schon festgezurrt sein.
Ja, natürlich. Irgendwie. Also müsste auch für genau solche Fälle...
Deswegen, ich meine, irgendwo habe ich ja gelesen, Sportrechtler hat dem FC auch relativ geringe Chancen schon wieder eingeräumt.
Ehrlich? Mit Sportrechtlern und so.
Ja, da hätten wir jetzt ein Team.
Erstens das und bei Sportrechtlern muss man seit Potocznik hier auch vorsichtig
andererseits
sein,
wer hier was redet. Andererseits hatten wir doch vorher auch einen Anwalt im Team, dessen ehemaliges Anwaltsteam oder seiner ehemaligen Kanzlei, dass er eigentlich eintüten wollte, dass es nicht kommt, ne?
Ja, das ist mir gestern, kann ich ruhig sagen, bei den Kollegen vom Greisblock hat ja Wettig ein Interview gegeben und seine absolute Großartigkeit mehrfach herausgestellt. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich genau an dieser Thematik dann kleben geblieben. Ich habe sofort an die Transfersperre gedacht, ne? Ich habe an viele Dinge gedacht. Strukturell ist ja angeblich alles so durch neue Strukturen aufgebaut. Die Strukturen haben aber nicht verhindert, dass jede Menge junge Spieler den Verein verlassen haben, was unnötig war. Die Strukturen haben auch den Fall Potocznik nicht verhindert. Also von daher wäre ich mit solchen Aussagen, mit der großartig, wir haben das großartig alles gelöst, ein bisschen vorsichtig. Aber das ist einer der Gründe, warum ich diesen Bereich halte oder diesen Kandidaten zwar stark finde, außerhalb Wettis, aber ihn selber halt nicht.
Also, das finde ich aber ist jetzt generell aufgefallen, weil sich der gesamte Vorstand ja nochmal geäußert hat. die haben ja jetzt alle so gesagt, was sie toll machen und dann so quasi
im
letzten Nebensatz,
ja.
Ach ja gut, abgestiegen und Transfersteuer hatten wir auch.
Ja, so ganz gut, nebenbei, so als wenn alles andere großartig gewesen wäre. Ich kann es ja verstehen, du willst ja auch ein Erbe hinterlassen. Verstehen. War auch nicht alles schlecht. Also um Gottes Willen, also wenn man muss schon zugutehalten, dass einige Dinge auch ganz gut gelaufen sind, aber man könnte jetzt böse sein und sagen, eine stehen gebliebene Uhr geht auch zweimal am Tag richtig. Ne? Also es muss mehr oder weniger einfach ein bisschen mehr sein und es gibt ja auch Gründe, warum sie A, nicht entlastet worden sind und B, nicht erneut vorgeschlagen worden sind. Aber okay, jeder hat das Recht, neu anzutreten. Das hat natürlich auch Carsten Wettig und von daher, ja, alles Gute. Ja, apropos alles Gute, habe ich irgendwas vergessen, wie gesagt, in meiner Urlaubsnachbetrachtung, weil ich glaube, das ist es jetzt im Großen und Ganzen. Weil wir haben ja kein Spiel, was wir normalerweise immer noch schön zu besprechen haben, das ist momentan weg. Schaut ihr momentan, werdet ihr Club-WM schauen? Das würde mich mal interessieren.
Gar nicht. Ja, das gut, nicht gar gucken, nicht.
Also ja, das sind ja? Also ja, aus beruflicher
ich muss es aus beruflicher Sicht nicht und deswegen interessiert mich wirklich gar nicht.
Also erst wenn der FC wieder mitspielt.
Ja, dann gucke ich auf jeden Fall Club-WM. Vor Ort dann aber.
Also Länderspiele hast du gesehen?
Nee, das ging nicht. Also das war einfach nicht möglich. Also bei der einen war
Ich dachte, weil es zu schlecht war, weil das ist auch zum Teil zugetroffen, ehrlicherweise.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch eigentlich ganz froh, dass es mal so ein bisschen fußballlose Zeit war.
Und für mich ist Nations League irgendwie wie Club WM auf
den Nationalmannschaften. Ich finde die Nations League eigentlich noch ein bisschen interessanter als die Länderspiele früher gegen Vorderindien oder
Andalusien. Also für mich haben sie genauso viel sportlichen Wert wie diese Testspiele. Also kann ihm gar nichts abgeben.
Also die U21 EM, die gucken wir wegen Köln-Brille, klar.
Das wird auf jeden Fall.
Das ist ein legitimes Turnier. Das ist schon wieder was anderes. Und du siehst auch viele coole oder interessante Talente, also europaweit.
Ich meine, selbst Woltemade spielt ja auch noch bei Deutschland jetzt mit.
Also das
obwohl er ja Nationalspieler jetzt eigentlich ist. Ja. Also, und generell
also das macht Spaß. Ja, aber so eine Club-WM...
Nee, das ist ja völliger Schwachsinn. Nicht. Also ganz ehrlich, ich halte davon auch nichts, werde nichts gucken.
Nee, so viel Langeweile kann ich gar nicht
haben. Nee. Also schön gesagt. Ne? Ja, tolles Schlusswort. Weil an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Ja, und liebe Leute, wir werden natürlich weiter beobachten, wie es rund um den FC weitergeht. Also wenn es in dieser Schlagzahl weitergeht, werden wir wahrscheinlich gar keine richtige Pause machen können. Achtet weiter auf unsere Kanäle, folgt uns auf Instagram, auf Facebook und auf allen sonstigen, natürlich auch auf YouTube, Spotify und sonst wo. Und da werden wir natürlich dann irgendwo bekannt geben, wenn wir kurzfristig wieder was arrangieren werden hier. Das wird aber wahrscheinlich auch selbstverständlich sein, wenn der FC irgendwas Besonderes macht, und das wird er bestimmt tun, dann sind wir auf jeden Fall von den FC-Thekenphilosophen wieder dabei. Ja, für heute bedanke ich mich.
Dankeschön.
Ne, hat riesen Spaß gemacht. Ne, und schauen wir mal, was rund um den FC noch passiert, und viel Spaß gleich bei der FPK.
Dankeschön.
Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Das waren die FC-Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.